Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die erste Runde der Weltmeisterschaft ist ausgelost. Es sind nur noch wenige Stunden, also zumindest je nachdem, wann ihr das hier hört, bis es tatsächlich losgeht. Wir freuen uns riesig und wir haben natürlich eine ganze Menge zu tun, denn mit der Auslosung kommt auch immer der Drang, vorauszublicken auf das Turnier. 17 Tage Showdown im Crucible Theater und Total Clearance ist natürlich mit dabei. Und das machen wir heute nicht alleine, zumindest ich nicht alleine, denn zum einen ist mit dabei Kati und du bist schon in Sheffield, ne?
Absolut. Ich kann den schönsten Satz in der Snookerwelt sagen. Ich stehe quasi vor dem Crucible Theater. Na gut, gerade sitze ich im Hotel, aber ich war schon gerade im Crucible und es ist so schön. Mein Herz ist direkt wieder aufgegangen. Na, überall die Schilder. Sheffield loves Snooker. Das ist die Message, die hier direkt überall hintapeziert wird. Und das spürt man wieder an jeder Ecke. Dabei hat es noch gar nicht angefangen und ich bin jetzt schon so glücklich.
Und wir machen die Vorschau natürlich nicht hier einfach so nur wir beide, sondern wir haben uns gedacht, wir holen uns einfach wie immer Leute, die sich auskennen, rein. Und wer könnte sich besser auskennen als zwei Menschen, die die nächsten 17 Tage auch damit verbringen, die Matches vor Ort zu kommentieren? Zum einen haben wir da den Bundestrainer und Kommentator für Eurosport, Thomas Hein. Hallo Thomas.
Hallo ihr beiden und erstmal Respekt für eure Arbeit, den Enthusiasmus und dann lass uns mal die Glaskugel putzen.
Das machen wir und das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns auch gleich mal noch einen Spieler mit dazu geholt oder Ex-Spieler, wenn man so möchte und aktuell auch Kommentator bei Eurosport. Hallo Lukas.
Ja, hallo in die Runde und vielen Dank, dass ich jetzt auch mal wieder dabei sein darf.
Ja, immer gerne. Wie geht's euch denn? Seid ihr schon aufgeregt? Thomas, ich glaube, Aufregung kennst du gar nicht mehr bei Weltmeisterschaften, oder?
Nee, ist ja ein Dauerzustand schon seit langer Zeit und letztendlich, es kribbelt dennoch, also die Temperatur in den Fingern, je nachdem, was ich da gerade vorbereite oder im Draw bin oder so auch immer, die wechselt dann schon und von mir aus kann's losgehen.
Lukas, wie sieht's bei dir aus? Erste Weltmeisterschaft als Kommentator. Ich könnte mir vorstellen, da flattern die Nerven dann doch noch mal ein bisschen mehr.
Ja, ich bin sehr gespannt auf die Herausforderung auch. Ist natürlich ein Riesenmarathon mit den 17 Tagen. Und ich muss auch sagen, die WM-Quali, die habe ich doch intensiver verfolgt, als ich das eigentlich vorhatte. Und da, das hat auch schon einiges an Nerven gekostet, aber es waren die Nerven wert, es war sehr unterhaltsam.
Ich glaube, wir haben ja alle gelitten und uns gefreut und alles bei diesen Judgment Days, es war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Lukas, hattest du einen Lieblingsmoment jetzt in der Quali, irgendjemand, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt freue ich mich mega, dass der sich qualifiziert hat, oder auch ist dein Herz auch so gebrochen bei Aaron Hill?
So Aaron Hill, da sprichst du schon einen sehr guten Punkt an. Also ich habe das Match verfolgt, beziehungsweise hauptsächlich den Decider, und der tat mir dann auch wirklich leid. Also als er da David Gilbert die Hand schütteln musste, und er hat ja sogar schon den Snooker im Decider geholt. Also man sieht selten, wie enttäuscht jemand wirklich ist, aber bei ihm konnte es man sehr gut sehen. Ich muss sagen, David Gilbert, dem habe ich es auch gegönnt. Also am meisten gespannt war ich eigentlich und bin ich auch auf Zhao Xingtong. Ich denke, da das sehen viele Snooker-Fans so, also wie er sich da in der Quali präsentiert hat und auch ja spielerisch. Da bin ich sehr gespannt, was der dann im Crucible zeigen wird.
Und Thomas, wann hast du zuletzt zwei Maximums in einem Match gesehen?
Gar nicht. Und die Qualifikation letztendlich, wie immer live vor Ort, ist die noch ein bisschen dramatischer wie jetzt im Stream. Und jetzt haben wir ja die Qualifikanten und jetzt lassen wir sie aufs Hauptfeld los und dann schauen wir da gleich mal rein.
Zhao Xingtong ist von Lukas gerade ein gutes Stichwort gewesen, denn er ist ja jetzt als Amateur tatsächlich dabei im Crucible und vor allem wieder zurück nach seiner Sperre. Lukas, wie geht man mit ihm jetzt so ein bisschen um? Gerade auch ist ja ein besonderes Thema. Wir haben nächste Saison auch Shang Bingyu, der auch wieder nach der Sperre zurückkehren will. Ist da bei euch dann auch immer so ein bisschen mulmiges Gefühl jetzt mit dabei oder sagt ihr jetzt, Strafe ist abgesessen, wir schauen uns das jetzt ganz neutral an?
Also bei den beiden, beziehungsweise bei Zhao Jingtong besonders, finde ich, darf man nie vergessen, dass er ja keine Spiele absichtlich verloren hat. Also das ist ja bei Yan Bingtao beispielsweise oder auch ja bei dem, was Liang Wenbo gemacht hat. Das sind für mich persönlich nochmal ganz andere Kategorien. Also ich glaube, Zhao Jingtong ist auch einer von den Leuten, ich kenne ihn ein bisschen aus der Victoria Academy aus Sheffield, dem traue ich das wirklich überhaupt nicht zu, da irgendwie was extra zu verlieren. Und das ist für mich auch ein ganz großer Punkt. Also wenn jemand da extra Spiele schiebt, extra verliert, dann ist das wirklich eine, dann kann die Strafe kaum hoch genug sein. Aber Zhao Jingtong, der hat halt, ja, kannte sich vielleicht nicht genau mit den Regularien aus, aber das ist auch sein Fehler. Er hat seine Strafe abgesessen und deswegen finde ich, ist das absolut verdient und ich schaue da jetzt auch nicht irgendwie mit einem bösen Auge auf ihn.
Du hast gesagt, du kennst ihn ein bisschen aus der Victoria's Snooker Academy. Das finde ich einen spannenden Punkt, weil wenn man über Zhao Jingtong nachdenkt im Zuge dieses Manipulationsskandals, dann ist das ja auch immer ein Argument, was gerne gebracht wurde. Der war da natürlich irgendwo in einem fremden Land und da sind da Strukturen und da sind da Leute, die Schlechtes vorhaben und die an einen rantreten und dann bist du noch so jung und so. Kannst du dich da reinversetzen in gewisser Weise? Also hältst du das für möglich, diese Argumentation, hey, er war jung und ist irgendwie an die falschen Leute geraten? Oder wie siehst du das?
Ja, so, ich kann natürlich nicht einschätzen, wie der Ablauf da in dieser Gruppe war. Also man muss sagen, die deswegen sind auch so viele Chinesen da in Sheffield, weil sie bilden da einfach so eine Gemeinschaft. Und wenn man aus China nach England kommt, ich war jetzt auch schon ein paar Mal in China, das ist einfach was komplett anderes. Da ist man eigentlich froh, dass man so von einer Gruppe aufgenommen wird. Und das dann, also ich sag jetzt mal so ein, wenn man das so hört, was, wie es mit Liang Wenbo passiert ist, dass er ihn da reingezogen hat, das ist schon wirklich bitter. Und ich kann es aber auch ein bisschen nachvollziehen, also das Land ist total fremd, das ist eine fremde Sprache, das ist auch eine sehr schwierige Sprache zu lernen. Also ich habe nur mal versucht, ein paar Wörter Chinesisch zu lernen. Das ist eine absolute Katastrophe. Und dass man dann im jungen Alter sich irgendwie an Ältere wendet und versucht, da in der Gruppe irgendwie mit dabei zu sein, das kann ich etwas nachvollziehen. Ja, dass man da so die Regeln bricht, das ist natürlich nochmal ein bisschen eine andere Hausnummer. Aber wie gesagt, also ich denke, er hat seine Strafe abgesessen und er ist da jetzt wieder ganz verdient mit dabei.
Thomas, kann ich dich nochmal fragen, mit deiner Kommentatorenerfahrung jetzt auch schon, wie bereitet man sich darauf vor, dass der Zhao Jingtong jetzt zurückkommt? Weil ich habe auch diese sehr interessante Diskussion in sozialen Medien verfolgt, wo es sehr darum geht, wie enthusiastisch müssen wir ihn jetzt willkommen heißen? Ne? Wie findet man da das richtige Maß des Umgangs? Ich fand diese Einstellung sehr, sehr schön von den Kollegen aus England, wo da gepostet wurde, der kann sich unser Vertrauen zurückgewinnen, zurückerarbeiten, aber er muss es sich vielleicht auch erstmal zurückerarbeiten. Spielt das für deine Vorbereitung auf sein Match irgendeine Rolle?
Nein, also für mich gibt es da keine Schlagseite für irgendeinen Spieler, egal was der positiv oder auch negativ da angerichtet hat. Und letztendlich gibt's, die Kollegen haben es gesagt, einen Vertrauensvorschuss und die Entwicklung von jungen Menschen, Persönlichkeitsentwicklung findet ja eigentlich in der Schule, im Elternhaus oder letztendlich im sozialen Umfeld statt und das verlassen die natürlich wahnsinnig schnell. Und wenn es dazu Machtstrukturen innerhalb so einer Konklave von Chinesen kommt und da meint jemand was Böses, ich denke, da ist dann auch so ein junger Mensch anfällig.
Und wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Aber es ist ja nicht das einzige, ne? Gott sei Dank das einzige Thema jetzt bei der Weltmeisterschaft. Die Triple Crown Events oder die WM auch im Speziellen ist ja immer so eine Nostalgiefahrt, hat man das Gefühl. Gerade die BBC schwelgt ja unfassbar gerne in Erinnerungen. Thomas, wie siehst du das? Wir haben jetzt dieses Jahr ja dann die 40 Jahre 1985er WM-Finale gehabt. Das wurde wieder rausgeholt. Steve Davis gegen Dennis Taylor. Alles schön und gut, aber vergisst Snooker dann vielleicht nicht manchmal auch so ein bisschen den Blick auf die aktuelle und vor allem auch auf die Zukunft zu wagen?
Also Kati ist ja vor Ort und jeder weiß ja, dass dann praktisch die Vintage-Tapete da ausgepackt wird und da wird alles nochmal durchgenudelt, was ja so im Archiven ist und dass gerade in Großbritannien da auch eine Menge Historie drin steckt, kann ich komplett nachvollziehen. Was mir manchmal ein bisschen bei WST fehlt, ist so der Blick, der Ausblick in die Zukunft, der so ein bisschen wegweisend, ein bisschen breiter aufgestellt ist, wie eigentlich immer so irgendein Top-Thema.
Das stimmt. Ja, es ist immer so die Frage, Lukas, wie geht dir das da? Versuchst du das auszublenden? Du bist ja nun auch selber ein bisschen jünger und hast ja dann vielleicht auch eher Verbindung zu den aktuellen Spielern und vor allem auch zu den jüngeren Akteuren. Wie versuchst du da den Mix zu finden oder das so ein bisschen die Waage zu halten zwischen Nostalgie und Snooker gleichzeitig zu versuchen, ein bisschen in die Moderne zu bringen?
Ja, also ich bin da definitiv eher der Fan davon, Snooker in die Moderne zu bringen, denn ja, Snooker muss sich weiterentwickeln, sind ja insgesamt eigentlich auch auf einem guten Weg mit den internationalen Turnieren, aber ja, wie Thomas schon gesagt hat, also manchmal fehlt es da etwas an, ja, an dem, vielleicht der Internationalisierung auch im Sinne von, es findet immer noch alles hauptsächlich in England statt. Die ganzen Qualifiers werden in England gespielt. Das ist alles sehr traditionsbedacht. Das ist auch gut nachvollziehbar. Aber ja, es stellt sich die Frage, was passiert mal, wenn die Klasse von 92 oder ja auch andere Spieler dann mal aufhören? Da muss man sich eigentlich so früh wie möglich um den Nachwuchs kümmern. Und da könnte man sicherlich noch etwas mehr tun.
Da kann man bestimmt eine ganze Menge tun. Wie bereitet ihr euch denn auf die 17 Tage vor, Thomas? Hast du dich schon mit Snacks eingedeckt? Wie läuft das ab? Wie macht ihr das eigentlich? Seid ihr zu Hause? Seid ihr im Studio? Wie bereitet ihr euch vor?
Also wir sind ja aufgrund auch einer verständlichen Kostensituation alle im Homeoffice, also auch ohne Pandemie. Die Vorbereitung ist relativ einfach. Eurosport stellt ja ein breites Catering zur Verfügung. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, da macht jeder das, was er Lust hat. Und für mich ist eigentlich letztendlich nur wichtig, dass ihr zum Beispiel, euer letzter Podcast war eine gute Vorbereitung, um auch mal da wieder die Fan-Meinung so ein bisschen zu hören, wo geht's hin, weil wir wollen es ja immer ein bisschen mundgerecht machen für die Vielschichtigkeit der Snooker-Zuschauer und ja, das ist jetzt die Vorbereitung, einfach mal zu sehen, wie wir es ein bisschen breit und interessant aufgestellt da präsentieren können.
Ja, das freut uns natürlich zu hören, dass du bei uns reinhörst, Thomas. Schön, dass wir dich auch jetzt endlich mal zu Gast haben. Trotzdem, ich muss noch bei den Snacks bleiben. Lukas, hast du einen Lieblingskommentatoren-Snack? Also natürlich, ihr könnt schwer beim Kommentieren essen, also das möchten wir euch auch nicht empfehlen. Aber ich habe zum Beispiel mich jetzt direkt wieder in England hier mit diesem super guten Popcorn eingedeckt, was so süß und salzig gemischt ist. Also das kaufe ich mir immer sofort, wenn ich da bin. Und das steht dann in meinem Hotelzimmer zu meinem gewichtsmäßigen Untergang in den nächsten Tagen. Aber hast du auch so eine Leidenschaft an Snacks, die dann mal mit Session Interval oder sowas sein müssen?
Ja, also ich muss sagen, ich bin da den Bananen immer ziemlich treu geblieben. Die sind sowohl beim Spielen als auch beim Kommentieren wirklich sehr effektiv. Geht halt sehr schnell und ja, gibt schnell Energie. Aber ich habe da schon sehr viel ausprobiert und das war meine Variante, um ja, möglichst die Konzentration hochzuhalten, die man ja beim Spielen und auch beim Kommentieren braucht.
Ja, das ist gut. Da wissen wir auch direkt, warum einer von uns beiden Spitzensportler geworden ist und der andere nicht. Genau. So, jetzt brauchen wir nochmal ein paar, finde ich, so ein paar verrückte Vorhersagen, damit wir uns ein bisschen warm laufen auch. Zum Beispiel gibt es ja im Crucible auch immer eine so eine verrückte Spielunterbrechung. Ne? Was hatten wir alles in den letzten Jahren von Insekten über Vögeln bis hin zu Leuten, die sich für die Umwelt festkleben wollten? Also das ist ja durchaus ein breites Portfolio. Was glaubt ihr, wird Verrücktes passieren, was das Spiel zumindest kurzzeitig zum Erliegen bringt dieses Jahr? Also es gibt natürlich nur falsche Antworten. Fangen wir an mit Thomas.
Also ich hoffe mal, dass wir da keine, ich sag mal, so eine proaktive Unterbrechung kriegen. Licht aus geht immer mal, da ist niemand gefeit vor. Was ich super spannend immer finde, ist, wenn ein Sportler dann während des Frames dann auch mal dringend raus muss. Das ist auch gut und solche unerwarteten Sachen da zu überbrücken, ist ja für uns auch nicht ganz einfach.
Oh ja, da haben wir wieder die beliebten Toilettenpausen-Diskussionen, ne? Die kommen dann immer wieder. Lukas, du irgendwelche Vorhersagen? Was wird Skurriles passieren?
Ja, eigentlich wollte ich auch Licht aussagen, aber da ist Thomas mir leider zuvor gekommen. Was ich mir ganz gut vorstellen kann, das habe ich auch schon mal, glaube ich, es kann sogar sein, dass das bei der WM-Quali war, aber dass es dann irgendwie einen Feueralarm gibt. War dann zum Glück nichts, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sowas mal passiert, dass deswegen die Spiele unterbrochen werden.
Gut, also meine Vorhersage ist tatsächlich, weil wir haben ja auch die Ronnie O'Sullivan Diskussion, immer wird er spielen und so. Und ich glaube, die Ronnie O'Sullivan-Fans, die sind dieses Jahr, wenn er spielt, dann auch nochmal aggressiver unterwegs. Und die ziehen sich dann so farbige und passende T-Shirts an und dann wird so laut Go on Ronnie gebrüllt, dass tatsächlich das Spiel zum Erliegen kommt. Das ist meine Vorhersage. Und dann gibt's vielleicht auch noch den Feueralarm obendrauf und jemand, wenn die auch noch die T-Shirts ausziehen wahrscheinlich, dann muss auch das Licht ausgeschalten werden. Da haben wir alles zusammen. Genau, und damit finde ich, Christian, mach mal hier ernsthafte Sachen jetzt. Das ist eine seriöse Sendung. Wir müssen jetzt mal auf die WM vernünftig vorher gucken. Also bitte.
Also ich finde, Feueralarm ist ein ganz gutes Stichwort, denn mit der Auslosung, die da heute früh kam, haben wir uns ja einiges reingeholt. Ich glaube, ein Feuerlöscher können sich manche für Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter schon mal schnappen. Lukas, ich glaube, das war heute früh das Draw oder der Draw, das Match, was, glaube ich, die Gemüter gleich mal, wo alle kurz aufgeatmet bzw. Luft geholt haben.
Ja, definitiv. Also da muss ich auch sagen, das Match, das wird für mich ja sicherlich so mit von vorne weg das Interessanteste. Ali Carter ja auch ein extrem guter Crucible-Spieler. Und wir haben ja schon einige Szenen erlebt, bei denen man gemerkt hat, die beiden mögen sich ja nicht so sehr. Da ist auf jeden Fall viel Potenzial für Unterhaltung, aber auch natürlich auf dem Tisch Weltklasse-Snooker. Also bin mal auch sehr gespannt, in welcher Form sich Ronnie O'Sullivan präsentieren wird. Das wird sehr interessant.
Wenn er spielt, ist die Frage, ne? Thomas, glaubst du, er tritt an?
Aus meiner Sicht ja, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, so kurz vor Toreschluss und ein kleines Eurosport-Call gab es auch schon und die Kollegen sind ja ein bisschen näher dran, ist ja nicht nur ein Spieler, sondern auch deren Kollege und da hörte man so, fand ich raus, dass es dann doch dazu kommt.
Aber er ist ja nicht der, der die Weltmeisterschaft eröffnet, sondern spielt erst am Dienstag. Am Samstag geht's ja erstmal los, traditionell mit dem Titelverteidiger. Und Kati, das wird ein Match, Karen Wilson gegen Lei Pei Fan unter der Leitung von dann auch Finalschiedsrichterin Dejislava Bojilova. Ich glaube, da hätten es alle schlechter treffen können in dem Fall.
Ja, das finde ich eine gute Beobachtung, weil für Dejislava Bojilova ist das, glaube ich, ein guter Start ins Turnier. Nicht, dass sie jetzt irgendwie mit einem schwierigeren Spiel nicht umgehen könnte, um Gottes Willen. Die Frau schießt das Finale, ne, und das ganz zurecht. Aber alle Augen sind dann auch so ein bisschen auf sie gerichtet, ne? Und dann also, wünscht man sich ja vielleicht doch so ein Match, um entspannt reinzukommen. Und ich glaube, das ist ein relativ unkritisches Match in dem Sinne. Es wird uns Spaß machen, glaube ich. Ich habe doch die Hoffnung, dass uns der Crucible Curse so ein bisschen länger noch erhalten bleibt, ne? Weil Karen Wilson jetzt vielleicht nicht unbedingt erzittern wird, als er gehört hat, Lei Pei Fan wird sein Gegner. Gleichzeitig denkt sich vielleicht der Lei Pei Fan, er hat ja den Crucible-Fluch auf seiner Seite quasi und rechnet sich da mords was aus. Und er hat sehr gut gespielt in der Quali. Das dürfen wir jetzt auch nicht kleinreden. Aber ich glaube auch, das ist so ein Wohlfühlmatch im Grunde für alle Beteiligten zum Reinkommen.
Wohlfühlmatch, gibt es sowas im Crucible? Lukas, wie siehst du Karen Wilsons Chancen generell? Also ich meine, wenn man sich dann anguckt, Jack Jones, Zhao Shintong, also Möglichkeit gleich mal zum Wiederholen des WM-Finals in der zweiten Runde, gleichzeitig Lei Pei Fan und auch Zhao Shintong, gefährliche Chinesen, die da hochkommen. Also ganz so einfach wird es nicht, aber er hätte es auch deutlich schlimmer treffen können.
Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Ich denke, Kyron Wilson, der ist einer, der mit diesem Druck extrem gut umgehen kann. Also der Druck des Titelverteidigers. Also da fällt mir momentan kein besserer Spieler ein. Und deswegen glaube ich, also ich mache ja wirklich ungerne Prognosen, aber ich glaube, er wird sich da in der ersten Runde, vielleicht auch in den ersten zwei Runden, relativ gut ins Turnier spielen. Aber du hast ja auch schon gesagt, also in der zweiten Runde, da könnte der nächste Knaller warten. Insgesamt, ja, wenn man jetzt auf das ganze Viertel schaut, dann sieht das auch natürlich auch nochmal anders aus. Aber Kyron Wilson, der hat ja die Saison wirklich extrem gut gespielt. Und für mich zeichnet sich sein Durchhaltevermögen absolut aus. Deswegen glaube ich auch, dass er hier in dieser WM, ja, trotz Fluch, den die Kati gerade erwähnt hat, der ja sonst meistens sehr beständig ist, dass er hier wirklich sehr gute Chancen hat und auch sehr weit kommen könnte.
Und du hast es gerade angesprochen, das Viertel ist nicht ganz ungefährlich, denn mit Neil Robertson und Mark Allen sind da auch noch zwei andere größere Namen drin. Und Neil Robertson, der hat bei weitem kein leichtes Los für die erste Runde erwischt. Thomas, Neil Robertson ist in den letzten 10 Jahren gefühlt 6, 7, 8 Mal als einer der absoluten Top-Favoriten in die WM reingegangen, hat eine tolle Saison erlebt und hat bei der WM dann immer nicht unbedingt abgeliefert. In diesem Jahr geht er eigentlich mit anderen Vorzeichen rein, weil er sich jetzt erstmal so langsam irgendwie wieder ins Rampenlicht gespielt hat, aber er wird wieder als einer der Top-Favoriten gehandelt. Und jetzt Chris Wakenen zum Start, also nicht einfach.
Also Kati wird es erleben. Es gibt Spieler dort, das kann man auch ziemlich gut feststellen, die können das gut ab, diese Kompaktheit des Crucibles und die Robertson. Vielleicht passt ihm das nicht ganz, ist ja auch nun mal sehr eng. Das ist ja so, als wenn die da im Wohnzimmer spielen, zumindest auf einem Tisch. Und Tagesform wird bei wenigen Matches eine Rolle spielen, da gibt es ja nur zwei, die an einem Tag durchgezogen werden. Und die erste Runde hat uns im letzten Jahr, glaube ich, 8 Gesetzte gekostet. Und ich glaube, das ist ja erstmal das Spannende, was den Zuschauer letztendlich ja auch irgendwo fasziniert. Setzen sich die Favoriten durch, die alle links in der Spalte stehen, oder was machen die Qualifikanten? Und dieses Viertel hat schon Geschmack, ja.
Absolut. Ich meine, du hast gerade angesprochen, Thomas. der Neil Robertson ist ein Crucible-Spieler, wo mir immer alles eiskalt den Rücken runterläuft, wenn ich den sehe. Weil der ja so hinter den Kulissen nämlich einer der höflichsten Typen auf der ganzen Tour ist und bald unter anderem in Rüsselsheim, ne? Grüße gehen raus. Aber Wahnsinn, wenn der da im Crucible am Tisch steht, die Arena wird gefühlt noch kleiner und er sein Tischego, was er wirklich hinter den Kulissen nicht hat oder nicht zeigt, na, sein Tischego nimmt dann nochmal das komplette Crucible ein und dann bulldozert der normalerweise die Qualifikanten weg. Aber Chris Wakelin ist an sich eigentlich auch so ein kompakter Typ, ne, und so ein ruhiger Typ. Also ich hoffe, dass der das so ein Stück weit zumindest an sich abprallen lassen kann. Aber ich meine, das ist ein kracher Match, da freue ich mich auch ganz besonders drauf.
Es ist ein Kracher-Match und vor allem, das kann ein Kracher-Achtelfinale geben, wenn man jetzt Neil Robertson gegen Mark Allen unter Umständen sieht. Aber ein Selbstläufer wird das nicht für Mark Allen, denn Lukas, der hat ein bisschen mit der Form zu kämpfen gehabt in den letzten Monaten. Und ehrlicherweise, das Gefühl hatte ich eigentlich auch bei Fan Zhengyi. Also das könnte ein Duell in der ersten Runde werden zwischen den beiden, wo man sagt, das ist vielleicht ein Startschuss in etwas bessere Zeiten.
Ja, so das Match ist für mich ein Match, was momentan echt so ein bisschen ja am schwersten zu prognostizieren ist. Also du hast es ja schon gesagt, Mark Allen hat jetzt nicht die beste Saison seines Lebens. Ich finde, er hat aber sein B-Spiel enorm gesteigert. Also ist ja trotzdem noch bei vielen Turnieren ja weitergekommen, obwohl er weit, hat er selber gesagt, weit von seinen Top-Leistungen entfernt ist. Aber wie das dann jetzt hier bei der WM sein wird, das ist ja nochmal etwas ganz anderes. Und Fan Zhengyi, ja, ehrlich gesagt, da weiß man nie so, was da wirklich kommt. Also hat ja quasi aus dem Nichts das European Masters gewonnen. Aber ich glaube, beiden liegen eigentlich diese langen Distanzen. Aber da bin ich wirklich froh, dass ich mich da nicht festlegen muss, wer da jetzt das Match gewinnt.
Na, ein bisschen festlegen müssen wir uns schon. Also nicht unbedingt, wer das Match gewinnt, sondern wer das Viertel holt. Thomas, ich glaube, es fällt schwer, in diesem Viertel bei den Vorzeichen bei dieser WM jetzt einen anderen Favoriten als Kyren Wilson auszumachen, oder?
Also da oben, da bin ich bei Lukas. Letztendlich bin ich auch bei euch. Stabile Saison, Nasenbluten ist auch erledigt. Gibt es nicht mehr. Regeneration gab es auch. Kyren Wilson, der, ich glaube, der kann es gar nicht abwarten. Der präsentiert sich gerne. Und was er für mich hat, der hat einen Leistungskanal, der sehr schmal ist. Also er kippt so nicht ins Nirvana nach unten ab. Und nach oben kann auch mal ein Peak kommen. Aber der ist unglaublich stabil.
Er ist stabil. Wir werden es erleben, wie er reinstartet am Samstag, wie gesagt, gegen Le Pefan. Und dann sind wir am zweiten Viertel angekommen, also im potenziellen Halbfinalgegner.
Hallo, Christian. Also, ja. wir sind doch jetzt nicht an Jack Jones vorbeigegangen. Also, jetzt muss ich aber hier einmal Einspruch erheben. Komm, einer muss doch auch daneben liegen. Jack Jones. Hallo, also ich kann jetzt nach den letzten Jahren nicht sagen, dass Jack Jones sein Viertel nicht gewinnt. Auf geht's. Auf geht's, Jack.
Okay. Okay. Bold Prediction. Lukas, möchtest du dagegen halten?
Ja, also ich muss sagen, ich finde, Jack Jones hat mit seinem Los wirklich das härteste Los erwischt. Zhao Xingtong, ich habe halt wirklich auch viel die Q-Tour verfolgt. Natürlich, die ist nicht so repräsentativ wie die Main-Tour, aber wie er sich da durchgespielt hat und jetzt auch durch die Quali, auch wie er sich bei der UK Championship präsentiert hat, da sehe ich Zhao Xingtong etwas vorne gegen Jack Jones, aber naja, so Jack Jones war ja letztes Jahr nicht umsonst im Finale, also auch da eigentlich alles möglich.
Also Kyren Wilson aber schon irgendwie der Favorit, klar. Und dann lasst uns ins zweite Viertel reingehen, ins Ronnie O'Sullivan Viertel. Wir haben schon über O'Sullivan gegen Carter gesprochen. Das Kuriose ist ja, wenn man Ronnie O'Sullivan vor der WM oder also so vor 3-4 Wochen gesagt hätte, ja, du bist dann in einem Viertel hier so mit Carter, Zhang Anda, Mark Selby, das sind dann alles so Gegner, die du dann vor dir hast, dann hätte er wahrscheinlich vor 3-4 Wochen schon abgesagt, oder Kati?
Ja, aber sowas von. Nee, also das ist wirklich, sagen wir mal, ausnahmsweise nicht so gut gelaufen für Ronnie O'Sullivan, wen er hier in seinem Viertel hat, weil er hat die Mischung aus super aggressiv Ali Carter und ja, dann so Leute, die er grundsätzlich eigentlich, also schon, nicht so gerne spielt, ne, kann man auch sagen. Ich find's gut. Also ich bin gespannt, ob er antritt. Ich habe mich kurz gefragt, ob dieser Draw wirklich echt ist. Und natürlich die Statistikerin in mir sieht, dass das total möglich ist, dass Ronnie O'Sullivan wirklich gegen Ali Carter gelost wird. Aber vor allem hat mich dann überzeugt die Reaktion von Ivan im Hintergrund eines Videos, was gepostet wurde, natürlich vom Draw. Und dem ist auch kurz mal die Kinnlade runtergefallen bei der Auslosung. Und wer Ivan kennt, weiß auch, der zeigt jetzt nicht
das
unbedingt
kann er.
Immer... Genau, also der zeigt normalerweise nicht ganz so viele Emotionen, ist aber ein super Lieber, an dem wir so viel zu verdanken haben, über die letzten Jahrzehnte hinweg gefühlt. Und als er dann so reagiert hat, dachte ich mir, ja, das war wirklich Zufall. Und Ali Carter ist ein Spieler, den habe ich schon im Crucible gesehen und hatte Angst. Das ist ein bisschen gruselig, wie normalerweise nur so Mark King in Jogginghose oder sowas hinter den Kulissen. Ali Carter, wirklich gruselig anzusehen, weil der so auf Adrenalin ist. Also du denkst zu jedem Zeitpunkt, der platzt gleich. Das ist fast schon unangenehm. Neil Robertson ist einfach beeindruckend im Crucible. Ali Carter fand ich damals ehrlicherweise aus nächster Nähe unangenehm im Crucible. Und ja, das darf jetzt der Herr O'Sullivan ausbaden. Also das wird natürlich in das Match, auf das alle gucken. Aber naja, wir gucken auch woanders hin.
Wir gucken mal, woanders hin, denn es gibt viel, viel Action, auch gerade in der ersten Runde. Und Thomas, du hast schon gesagt, letztes Jahr sind 8 Qualifikanten weitergekommen, also 8 gesetzte Spieler ausgeschieden. Und ich habe das Gefühl, Zhang Anda gegen Pang Yong-Shu ist genau so ein Match, wo die Riesengefahr besteht, dass dort ein gesetzter Spieler ausscheidet. Denn Zhang Anda, der hat nicht unbedingt das beste Jahr jetzt gespielt nach seiner Wahnsinnssaison vor 2 Jahren. Und Pang Yong-Shu, 3. Jahr in Folge jetzt fürs Crucible qualifiziert, der wird absolut heiß sein, endlich den ersten Sieg zu holen.
Also ich denke mal, dass die erste Runde, die hat was. Also die muss was haben. Und du hast es ja als aufmerksamer Hörer eures Podcasts, weiß man ja auch, dass 10 Chinesen dabei sind. Und dass da 2 aufeinandertreffen, wo der eine, sagen wir mal, sich nicht mit Ruhm bekleckert und der andere da so ein bisschen aus sich rauskommt, macht die Sache doch einfach noch schmackhafter.
Absolut. Und was glaubst du, Pang Yong-Shu wird das wuppen oder traust du Zhang An dazu, dass Ronnie O'Sullivan dann als Motivation vielleicht fürs Achtelfinale da ausreicht?
Also über die Motivation, da weiß ich nicht. Also weiterkommen, gut spielen. Also ich denke mal, Performance geht vor Ergebnis. Das ist bei einigen Spielern noch so und andere sind ja schon ein bisschen zielorientierter, wenn es da ums Matchplay geht. Aber dieses Best of 19, also da bitte ich jetzt mal um Verständnis, das war früher, Lukas hat es vorhin gesagt, eine lange Distanz, aber ich ruder da zurück, auch wenn man Judgment Day sieht, wie klar da Spiele ausgegangen sind, wie oft wir uns beschwert haben, jetzt Tour Championship, das Best of 19 da so gnadenlos. Also wenn Leute heutzutage loslegen, dann dauern diese Roll-Sequenzen, also da, wo die im Flow sind, die dauern einfach länger und da kann alles passieren.
Und das nächste Match ist, glaube ich, auch sowas, wo alles passieren kann. Lukas, Si Jiahui gegen David Gilbert, ein absolutes, richtig tolle Auslosung, habe ich mich sehr gefreut über dieses Match, weil beides auch sehr offensive Akteure sind, die, glaube ich, wenn sie im Flow sind, da ein richtig tolles Match abliefern können.
Ja, so wie du schon sagst, beide Spieler sehr flüssig und David Gilbert jetzt mit dem für mich kleinen Vorteil, dass er ja schon reichlich Matchpraxis aus den Qualis mitgenommen hat. Also das ist ja auch immer ein Faktor, der dann für die Qualifikanten schon gar nicht so unsignifikant ist. Und Si Jiahui hat jetzt auch nicht die beste Saison seines Lebens, also immer noch sensationell gut, vor allen Dingen für sein junges Alter noch. Aber das Match ist für mich absolut offen. Also da kann alles passieren. Das Einzige, bei dem ich mir sicher bin, ist, dass es sehr schnell sein wird und dass die Spieler da nicht in die Verlängerung gehen müssen.
Ja, und ich glaube, aus Sicherheitsgründen müssen wir das nächste Match überspringen. Tja, Kati, wie sehr hat dein Herz geblutet heute früh bei der Auslosung?
Es blutet immer noch, Christian. Ich möchte nicht über dieses Match sprechen. Komm, also erstmal spielen die gegeneinander. Ja, der Mark Selby kriegt schon wieder jemanden ab, gegen den er eigentlich nicht spielen will in der ersten Runde, ne? Der Ben kommt zurück ins Crucible. Der ist eigentlich ein Debütant, ganz ehrlich, weil der kann sich wahrscheinlich und wir alle gar nicht mehr dran erinnern, dass er das letzte Mal da gespielt hat, vor mehr als 10 Jahren. Ich meine, was soll denn das? Und dann direkt hier den Mark Selby. Das ist für den ja auch langweilig, sein alter Hut. Die trainieren ja zusammen. Das ist also, nee, das ist auf so vielen Ebenen doof. Und dann, wenn das schon sein muss, dann hätte das jetzt wenigstens am Samstag sein können. Ja, und nicht dann, wenn ich es überhaupt nicht gucken kann. Also wirklich brutal. Ich meine, nee, nichts daran ist gut. Nichts daran ist gut an diesem Match. Außer, dass Mark Selby die 4 ist und Ben Wollaston die 44. Also das ist vielleicht noch irgendwie für die Freunde von Schnapszahlen was. Aber also ich muss mich schon wirklich arg verrenken, um da irgendwas Positives drin zu sehen. Nee, also wirklich, das ist mein Herzbrecher-Match.
Das Lustige ist ja, Mark Selby war ja heute früh dabei in der Auslosung und hat quasi während denn die Namen aufgesagt wurden schon gespürt, auch im Radio, auch wenn man ihn da nicht gesehen hat, wie Mark Selby die Gesichtszüge entgleist sind, glaube ich, bei der Auslosung. Thomas, das könnte auch so ein Match sein, wo sich beide Spieler, weil sie sich auch so unfassbar gut und so lange kennen, auch gegenseitig ein Stück weit hemmen können.
Glaube ich nicht. Also die Stadtmeisterschaft von Leicester, die da gespielt wird jetzt in Sheffield. Ich gehe davon aus, dass es auch im Sparring letztendlich gibt es ja auch eine Tendenz und die zeigt sich dann zu oft dann auch im Match.
Wir werden es erleben, dass dann Mittwoch und Donnerstag, was sind eure Tipps für dieses Viertel? Ronnie O'Sullivan gegen Carter in der ersten Runde. Aber wenn man sich die letzten Wochen anguckt, dann müsste doch eigentlich Mark Selby, auch wenn das langweilig ist, die Nummer 4 zu nehmen, aber Lukas, ist Mark Selby doch schon ein Stück weit der Favorit jetzt hier?
Ja, so, es ist sehr schwer zu sagen, weil man ja bei Ronnie O'Sullivan halt nicht weiß, was einen da erwartet. Große Wundertüte. Aber eigentlich muss ich sagen, ja, stimme ich dir zu, dass ich da Mark Selby zumindest nach jetzigem Stand, da würde ich gerne nochmal die erste Runde abwarten, aber nach jetzigem Stand sehe ich da auch Mark Selby etwas vorne.
Kati, wenn ich so durchgucke, dass du oben Jack Jones genommen hast, dann nimmst du hier Pang Yong-Shu?
Schön wär's. Nee, also ich bin ein bisschen enttäuscht von Si Jiahuis bisheriger Saison. Da schließe ich mich dem Lukas an. Und ich würde den jetzt gern tippen, aber also da bin ich auch nicht inspiriert zu. Deswegen tippe ich drauf, dass Ben Wollaston Mark Selby schlägt, aber Mark Selby das Viertel gewinnt.
Also, wir werden es sehen. Auf jeden Fall unfassbar gute obere Draw-Hälfte. Und dann gehen wir in die untere Draw-Hälfte. Wer setzt sich dort durch? Und da haben wir als erstes gleich mal ein Match, auf das ich mich nicht unbedingt freue. John Higgins gegen Joe O'Connor. Ich sehe beide sehr gerne spielen, aber ich hätte mir für Joe O'Connor ehrlicherweise eine etwas einfachere Aufgabe gewünscht dieses Jahr im Crucible. Also Lukas, John Higgins möchte man im Crucible nicht haben und schon gar nicht in der Form, in der er die letzten Wochen war.
Ja, also du sagst es schon, im Crucible generell schon nicht gegen ihn zu spielen. Das wünscht man sich als Spieler, aber er hat ja auch so gut in den letzten Turnieren gespielt. Also wenn man jetzt vor einem halben Jahr gesagt hätte, dass Joe O'Connor gegen John Higgins im Crucible spielen muss, dann wäre Joe O'Connor wahrscheinlich noch etwas glücklicher gewesen. Aber John Higgins spielt jetzt so das beste Snooker seit so vielen Jahren. Und da sieht man wieder, was das Selbstvertrauen mit einem machen kann. Ein viel härteres Los hätte es für Joe O'Connor, glaube ich, wirklich nicht geben können jetzt in der ersten Runde.
Und man muss John Higgins, klar, man muss die 92er immer auf dem Schirm haben, aber man muss John Higgins in diesem Jahr ja schon zum mindestens erweiterten Favoritenkreis rechnen. Und Thomas, wenn man sich die Auslosung anguckt, Xiao Gudong, Barry Hawkins, Mark Williams, die da noch kommen könnten, das sind im Prinzip, klar, schwere Gegner, aber machbare Aufgaben für den Schotten.
Also wir haben jetzt in jedem Viertel so einen Favoriten, die aber nicht mehr so viel Abstand eigentlich zu dem Rest haben. Und John Higgins ist im dritten da auch letztendlich mein kleiner Favorit. Barry Hawkins im Crucible, da kennt jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, was da passieren kann. Erste Runde, was da passieren kann. Und Mark Williams wünsche ich einfach mal, dass die Augenproblematik mal jetzt im Griff ist und er einfach für sich letztendlich spielen kann. Gut spielen muss auch, denn Vuillezé, der zeigt ja auch, für ihn geht es immer weiter nach vorn.
Definitiv. Wir kommen auf Vuillezé gleich noch zu sprechen. Aber erstmal, potenzieller nächster Gegner für John Higgins ist der Sieger des Matches, Xiao Gudong gegen Matt Selt. Und ohne jetzt beiden Spielern zu nahe treten zu wollen, und vor allem, so gut wie Xiao Gudong diese Saison drauf ist, wird es ihm auch nicht gerecht. Aber Kati, ich glaube, das ist das Match, wo jetzt alle gerade auf ihre Tickets gucken und sagen, Mist, ich sitze an dem Tisch.
Ja gut, aber da bist du ein bisschen selber schuld auch, ne? Weil wer sich für die Samstagmorgen-Session ein Ticket für den Tisch gekauft hat, statt für den Weltmeister, also da kann ich auch wirklich nicht helfen. Nein, ich bleibe jetzt auch dabei, weil das ist für mich auch das absolute Unsympathen-Duell. Was natürlich rein subjektiv ist. Ich würde gerne Lukas Blinzel einmal, wenn du das auch so siehst. Du kennst die ja noch ein bisschen besser als ich jetzt. Das können wir jetzt leider nicht sehen, das ist das Problem. Also für mich absolutes Unsympathenduell. Und das sage ich, obwohl ich vor 10 Jahren riesen Xiao Gudong-Fan war. Aber der hat bei mir so verloren über so Sachen, die ich da gehört habe. Und immer wieder diese Geschichten. Das kam mir dann irgendwie komisch vor. Und Matt Selt, gut, der war schon immer unter ferner Liefen. Ich war tatsächlich, als ich mein Ticket gekauft habe für Samstagmorgen, dachte ich mir so, noch besser wäre gewesen, du hättest noch einen Platz bekommen, wo du beide Tische mitsehen kannst. Jetzt denke ich mir, Gott sei Dank habe ich kein Ticket, wo man den anderen Tisch sehen muss. Na, da reicht mir, wenn da so die Energie rüberschwappt. Ja, also mir auch völlig egal, wer da gewinnt.
Also, Lukas, was sagst du dazu? Xiao Gudong gegen Matt Selt, das ist ein absoluter Kracher.
Ja, also ich muss sagen, jetzt unabhängig davon, wie sympathisch man die Akteure findet, kann das gut nachvollziehen. Xiao Gudong hat ja extrem gut gespielt, extrem konstant, ist aber auch ein Spieler, der ja von seinen hohen Breaks lebt. Und Matthew Selt, der ist einer, der es halt viel über Ausdauer wegmacht. Also hat sich ja auch nach hartem Kampf da ja gegen Jimmy Robertson im Decider durchgesetzt auf die letzte Schwarze. Im Judgment Day, also ich sehe da Xiao Gudong schon vorne, aber das Match könnte unheimlich zäh werden, wenn es sich ergibt.
Wir werden es erleben, wie es dann tatsächlich passiert. Und wir haben gerade über Kracher gesprochen. Das nächste Match ist, glaube ich, so ein Kracher. Oder eigentlich die nächsten beiden Matches. Barry Hawkins gegen Hossein Wafai. Ist nicht die einfachste Auslosung, Thomas, aber Hossein Wafai bleibt eigentlich im Crucible seit Jahren auch so ein bisschen was schuldig.
Bleibt ja, und Barry Hawkins im Crucible und vor allem die zweite Saisonhälfte, das war ja einfach nur gnadenlos schön anzugucken, wie der Snooker spielt. Und der Gewinner einer WM ist ja nun mal der Snookersport, jetzt unabhängig, in welchem Lager man da und in welcher Bettwäsche man schläft. Aber Barry Hawkins ist für mich gegen Hossein Wafai einfach der überlegene Allrounder.
Kati, Barry Hawkins geht in diesem Jahr eigentlich auch wieder als sehr formstarker Spieler in die Weltmeisterschaft rein. Auch in diesem Viertel mit Potenzial Mark Williams, Wu Yisa als nächsten Gegner. Also das ist eigentlich ein unfassbar attraktives Viertel, wenn man auch in den Snookersport reinstartet, habe ich so das Gefühl. Weil man eigentlich von allem was dabei hat. Man hat Legenden, Mark Williams, man hat offensiv starke Spieler, man hat junge Talente, die aufstreben. Wu Yisa, der unfassbar attraktives Snooker spielen kann. Also eigentlich ein gemachtes Viertel für jeden Snooker-Fan.
Ja, voll. Man hat so den, ich sag mal, den bisschen spritzig aggressiveren Bad Boy, den Hossein Wafai. Man hat den gechillten Bad Boy, den Mark Williams, ne? Barry Hawkins, dann irgendwie so der Lieblingsschwiegersohn. Also das wird auch ein Duell, auf das ich mich total freue. Und Wu Yisa gehört sowieso mein Herz. Also für mich der Sieger des Viertels, ganz klar. Und Barry Hawkins, ich weiß nicht, also ich schließe mich natürlich auch dem Barry Hawkins Crucible Hype irgendwo an. Gleichzeitig war der doch meistens im Crucible dann gut, wenn man ihn eigentlich nicht so richtig auf der Rechnung hatte. Also vielleicht hat der irgendwie so ein Match zu viel gewonnen in den letzten Wochen, um seinen Crucible Hype wieder wahr machen zu können. Also da bin ich sehr gespannt drauf jetzt. Aber wie gesagt, also mein Herz gehört Wu Yisa.
Der aber zugegebenermaßen auch nicht unbedingt Losglück hat. Ne? Vor 2 Jahren, glaube ich, ne, war sein Debüt im Crucible. Da traf er auf Neil Robertson. Dieses Jahr jetzt Mark Williams. Lukas, man kann leichtere Lose bekommen, wenn man mal als junges Talent, und das ist er ja immer noch, obwohl er ja diese Saison 2 Finals erreicht hat, wenn man da mal endlich den ersten Sieg feiern möchte. Im Crucible.
Ja, so, man muss natürlich dazu sagen, im Crucible gibt es keine einfache Auslosung, aber der Punkt ist, dass er da 2-mal direkt auf so erfahrene Leute trifft. Das macht es ja umso schwieriger, denn das Crucible hat ja nochmal seine ganz eigene, ja, seine besondere Eigenart. Und da ist es ein großer Vorteil, ja, wenn man da schon ein paar Mal gespielt hat oder wenn das für einen Spieler wie Mark Williams ja schon das eigene Wohnzimmer ist. Also das ist umso mehr eine große Aufgabe für Wu Yisa. Aber das Spielerische, das hat er dazu. Das hat er ja diese Saison ja mehr als eindeutig bewiesen.
Und wer wird Halbfinalist hier, Kati? Also ich muss auf Joe O'Connor setzen. Geht leider nicht anders, auch wenn mein Kopf da ein bisschen was anderes sagt. Ja, fällt schwer.
Ja, also ich bleib bei Wu Yisa. Da kommt der Durchmarsch, Christian. Es wird schwer. Es wird schwer für alle Beteiligten, aber das macht's ja auch interessant zum Zuschauen. Also wenn wir es vorher wüssten, bräuchten wir uns wirklich diese ganzen vielen, vielen Sessions Snooker ja auch gar nicht anschauen.
Und das wäre schade drum, wenn wir uns das nicht anschauen würden. Thomas, wie siehst du das? Wen siehst du hier vorne in diesem Quartett aus Matches?
Ich würde mich freuen, wenn wir den neuen, wenn er nicht von oben kommt, Jack Jones suchen. Also ich suche im Moment in den Vierteln noch den Spieler, der uns bis ins Finale vielleicht beglücken kann. Und vielleicht wird es ja die Sternstunde eines jüngeren Spielers oder jemand, den man nicht so auf dem Zettel hat. Aber auch in dem Drittel ist John Higgins mit einer Nuance für mich dann doch der Favorit.
Vielleicht finden wir den Spieler ja im letzten Viertel. Da sind ja zumindest ein paar überraschende Namen dabei, die man jetzt zumindest vor der Qualifikation nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Aber auch ein paar Sorgenkinder. Und da ist so ein Match zwischen Luca Brissell und Ryan Day doch wie gemacht für. Kati, du hast 2 Spieler, von denen du in alle Richtungen so wirklich alle Sachen erwarten kannst. Also das ist ein Ding, also wer das tippen möchte, ja, viel Spaß.
Absolut. Das ist das Match, das bringt Chaos pur rein. Das macht richtig viel Spaß. Also kein Mensch weiß, was passieren kann. wenn jetzt, also wir machen natürlich gar keine Werbung irgendwie für Sportwetten oder so, aber wenn ich jetzt auf irgendwelche skurrilen Sachen wetten müsste, würde ich da beruhigt eigentlich drauf wetten, weil ich weiß, es gibt dieses Match und da kann es 15 Re-Racks geben, da kann es 6 Century Breaks in Folge geben, da kann es einen Foul im Anstoß im dritten Frame geben. Also alles ist möglich in diesem Match und das macht auch richtig viel Spaß. Endlich mal zwei Leute, die ihre Form wirklich würfeln. Ja, da kann man beruhigt daneben liegen, daneben tippen. Das ist so ein bisschen ein Freilos eigentlich als Match. Und das bringt auch die nötige Anarchie wieder rein ins Crucible.
Luca Brissell, kurioserweise ja so ein bisschen hier an 7 gesetzt, einfach weil der WM-Titel noch dabei ist. Nach der WM wird er durchgereicht werden in der Weltrangliste, tagesaktuell auf der 48, je nachdem, wie es ausgeht. Das ist eigentlich sehr interessant, weil, Lukas, wie siehst du das? Also, er hat jetzt nicht mehr das Problem, dass er noch ums Tour-Survival kämpfen muss, aber Luca Brissell ist aktuell für die Weltmeisterschaft gesetzt, muss sich aber schon mal im Blick auf die nächste Saison damit auseinandersetzen, sich wieder in die Weltspitze kämpfen zu müssen.
Ja, also das ist wirklich eine Story, die ist sehr einzigartig. Also, dass er sogar etwas bedroht davon war, von der Tour zu fallen am Anfang der Saison. Das ist wirklich verrückt, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Besonders bei seinen spielerischen Fähigkeiten. Also jedes Mal, wenn ich ihn nur am Trainingstisch gesehen habe, da sieht man einfach, der hat ein Talent, das ist was ganz Besonderes. Aber ja, vielleicht ist das der Preis, den er jetzt dafür zahlen muss, dass er ja nach der Weltmeisterschaft etwas, ja vielleicht das Training vernachlässigt hat. Und halt nicht so wie Kyron Wilson dann versucht hat, das um jeden Preis zu bestätigen, sondern ja vielleicht das Leben etwas lockerer genommen hat und ja nicht jedes Turnier gespielt hat. Aber ich denke, er ist auf einem sehr guten Wege. Also er hat ja diese Saison auch schon wieder wirklich gute Ergebnisse geliefert. Zwar immer noch nicht so konstant wie wir das vor der Weltmeisterschaft, die er gewonnen hat, noch kannten. Aber ich denke, er ist auf einem sehr guten Weg und wird sich auch wieder in die Top 16 spielen. Wie lange das dauert, das ist für mich eigentlich nur die Frage.
Thomas, du hast gerade den nächsten Jack Jones gesucht. Könnte Jack Surety so einer sein, der hier ja auf Ding Junhui dann treffen wird? Gerade Halbfinale der World Open erreicht. Jetzt, ich finde es schon ein bisschen überraschend, sich auch für die WM qualifiziert. Also der genießt doch im Moment das Leben. Da kommt doch so ein WM-Finale gerade recht.
Also er hat ja mit Leistung gedroht und ist dabei geblieben. Letztendlich 2 Debütanten haben wir ja, glaube ich, bei dieser WM. Und Ding Junhui, der sucht ja kontinuierlich nach der Perfektion und das ist eben dann auch die Schwäche und Security ist immer die Frage, wie kommt er ins Match und fühlt er sich zu Hause im Crucible, dann wird das unter Umständen auch eine ganz heiße Nummer da.
3 Debütanten haben wir tatsächlich mit Lepe Fan, Jack Surety und Daniel Wells. Aber ja, die Chancen sind da, Kati. Gerade auch in diesem Achtel, ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass einer dieser 4 Spieler, Luca Brissell, Ryan Day, Ding Junhui, Jack Surety, einer davon zieht ins Viertelfinale ein.
Das ist schon verrückt. Ich bin wirklich für Zach Giuretti, einfach für italienische Repräsentation auch im Crucible. Übrigens, die Kollegen von Snooker Italia sind tatsächlich hier in Sheffield auch akkreditiert. Da freue ich mich total drauf, wieder ein bisschen mehr internationale Vernetzung zu haben. Es gab ja vor 10 Jahren, sind das jetzt auch schon wieder, auch viele Leute aus Spanien, die berichtet haben und so. Und das ist ein bisschen eingeschlafen alles und jetzt kommt so eine neue Initiative aus Italien. Das ist richtig schön zu sehen. Ich freue mich total, die dann persönlich kennenzulernen oder den Marco, ich glaube, ist nur einer da. Herrlich, also das, ich glaube, das brauchen wir auch so dringend wieder, dass eine internationale Community, aber auch eine nationale Community sich wieder findet in den sozialen Netzwerken und so. Und jetzt bin ich abgeschwiffen, aber trotzdem großer Fan von Zach Giuretti, der noch dazu ein Freilos erwischt hat im Crucible in der ersten Runde. Also besser kann es eigentlich nicht laufen mit der Auslosung. Dementsprechend freuen wir uns alle auf dieses Debüt. Aber ja, das ist irgendwie ein komisches Viertel. Also ich meine, ja, es ist super interessant. Ne? Das, also da kann man wieder sagen, der Draw ist so offen, jeder hat Chancen. Herrlich. Eigentlich hat sich gut gefügt, finde ich, bei dieser Weltmeisterschaft. Obwohl bestimmt da Leute in oberen Vierteln, ne, sich denken, meine Güte, wäre ich da mal runtergelost worden. Naja, es gibt immer glückliche und weniger glückliche Leute nach so einer Auslosung. Ne? Wir sind glücklich, finde ich, mit dem Draw.
Sind wir? Also mit dem nächsten Match bin ich nicht glücklich, weil ich mir sehr gerne gewünscht hätte, dass Daniel Wells gegen Ronnie O'Sullivan ran darf in der ersten Runde. Das wäre eine Geschichte gewesen, oder Lukas? Daniel Wells gegen O'Sullivan, der ihn quasi ja dazu verleitet hat, er soll bitte was anderes machen als Snooker spielen, also ihm nahegelegt hat. Er darf jetzt gegen Sean Murphy ran, was in der momentanen Verfassung nicht unbedingt die bessere Auslosung ist.
Ja, das stimmt wohl. Also das wäre sehr interessant geworden. Ähnlich interessant wie der Kampf zwischen Ali Carter und Ronnie O'Sullivan, den wir sehen werden. Aber ja, auch das Match gegen Sean Murphy, auch das könnte wirklich sich sehr interessant entwickeln. Sean Murphy ja eigentlich auch mit einer sehr guten Saison. Aber Daniel Wells, sich da auch wieder durch die Quali zu spielen, also wieder oder jetzt durch die Quali zu spielen, der wird voll im Flow drin sein und Sean Murphy, der muss sehr aufpassen. Da kann auch viel passieren, aber ich sehe Sean Murphy zumindest etwas vorne.
Thomas, gehst du damit? Danny Wells, ja, Debütant jetzt dieses Jahr. Die haben es ja immer noch mal ein bisschen schwerer, aber zu verlieren hat er eigentlich nichts. Und Sean Murphy ist durchaus ja anfällig für den ein oder anderen Aussetzer mal in der einen oder anderen Session.
Ja, Sean Murphy ist so eine interessante Geschichte. Der braucht ja Rampenlicht. Mehr Rampenlicht wie Crucible geht nicht. Und der wird dann natürlich wieder mit dem entsprechenden Rückgrat da einmarschieren und ob Daniel Wells, wenn Sean Murphy da in seinen Power-Snooker reinkommt, ob er da mitgehen kann, da bin ich mir nicht sicher. Wenn es ein bisschen langsamer zur Sache geht, dann hat er da eine Chance, aber Sean Murphy ist da für mich doch Favorit.
Und dann sind wir tatsächlich schon beim letzten Match angekommen, bei Judd Trump gegen Zhu Yulong. Und ich muss sagen, also zum einen, dass Zhu Yulong überhaupt dabei ist, hat er ja uns zu verdanken, nachdem wir ihn ja angespornt haben mit sehr harter Kritik. Jetzt können wir es eigentlich genauso handhaben. Chancen gegen Judd Trump, Kati, sind im Moment vielleicht durchaus gar nicht so schlecht. Also als ich die Auslosung heute früh gesehen habe, habe ich gedacht, okay, naja, dann wird das ja doch eine klare Sache. Judd Trump holt sich da den Sieg, aber dann dachte ich so, im Moment nicht unbedingt die beste Verfassung bei Judd Trump. Also vielleicht auch Potenzial, hier die Nummer 2 gleich rauszuschicken.
Ja, aber dass der Zhu Yulong jetzt einfach nochmal ein Match lang gut spielt, weiß ich nicht. Also da halte ich mich jetzt zurück. Weil Judd Trump, in dem muss es doch kochen, oder? Jetzt hat er genauso viele WM-Titel wie Kyron Wilson. Hat jetzt noch in der Saison 16 Mal gegen Kyron Wilson verloren. Muss sich jetzt anschauen, wie Kyron Wilson so einen Spiegel kaputt macht. Hat das Judd Trump gemacht nach seinem WM-Titel? Nee, ne? Der Mann muss doch jetzt überbrodeln wie noch was. Also alles andere als eigentlich ein 12-0 in der ersten Runde würde ich dann schon als Enttäuschung sehen für Judd Trump, als zu schwache Reaktion auf das, was ihm alles ins Gesicht geworfen wird von Kyron Wilson. Auf sehr sympathische Art und Weise möchte ich dazu fügen.
So Mitte der Saison hätte man gesagt, Kyron Wilson gegen Judd Trump ist das logische WM-Finale. Die letzten Wochen, Lukas, machen bei Judd Trump vielleicht dann doch ein bisschen eher einen schwierigen Eindruck, ne? Also dem werden vor allem die Finalniederlagen gegen Kyron Wilson sehr wehgetan haben in dieser Saison.
Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Also vor der Weltmeisterschaft, da möchte man natürlich ja vor Selbstvertrauen nur so strotzen. Und das ist jetzt bei Judd Trump nicht der Fall. Also klar, er hat beispielsweise das Saudi-Arabia Masters gewonnen in wirklich beeindruckender Manier. Er hat auch wirklich gut gespielt, ist bei den Turnieren weit gekommen. Aber diese unglaubliche Siegesserie, die ist etwas gerissen. Und das jetzt gerade vor der Weltmeisterschaft, das möchte man eigentlich möglichst vermeiden. Deswegen könnte selbst das Match auch schon wirklich sehr interessant sein. Also Da könnte es die erste wirklich große Überraschung geben, ohne mich da jetzt festlegen zu wollen.
Also Thomas, da sind wir uns einig, in diesem Viertel besteht am wohl derzeit mit am ehesten Potenzial für einen komplett überraschenden Halbfinalisten.
Da ist die Chance hoch. Sean Murphy und Trump würde man jetzt einfach mit der normalen Snookerbrille sehen in der zweiten Runde und dann rutscht da jemand durch, aber bei Judd Trump, da würde ich ganz gern nochmal reingehen, weil letztendlich kann ihm nicht gefallen und ob er Finals verliert oder nicht. Also er hat gesagt, ich habe die beste Snookerzeit meines Lebens. Ich habe mir eine Komfortzone da zusammengebaut und jetzt letztendlich, wo kann man denn besser wieder in Tritt kommen wie bei einer WM? Und ich denke, das muss man ihm jetzt auch abfordern.
Ja, aber ehrlicherweise, man fordert es ihm seit Jahren ab, ne? Und bei der WM, ein Finale jetzt noch erreicht nach dem Titel, aber das Crucible war jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt immer so die beste Adresse für Judd Trump.
Er muss letztendlich aber, ich sag mal, diese Dämonen, wenn du sie so bezeichnen willst, die muss er jetzt mal letztendlich besiegen. Also wann, wenn nicht, dann jetzt, um die, ich sag mal, die nächste Ära einzuläuten. Denn wir hatten ja fast schon die Ära Judd Trump gesehen, bevor Kyle Wilson dann gesagt hat, Moment, ich bin Weltmeister, ich bin auch noch hier. Mich hängt hier Mann bitte nicht so schnell ab. Aber ich glaube, diese WM so durch die Bank bestückt mit Performance-Künstlern, also nimm ich.
Nehmen wir, glaube ich, alle sehr gerne. Und jetzt ist dann tatsächlich einfach nur noch die große Frage, wer nach dem 17-Tage-Marathon die Trophäe in die Höhe reckt. Kati, brechen wir den Crucible Curse dieses Jahr? Holt sich Kyron Wilson den Titel oder sehen wir einen neuen Titelträger, so wie wir es jetzt die letzten Jahre ja dann doch schon mal ab und an hatten mit Luca Brissell, mit Stuart Binger, mit Kyron Wilson? Und Judd Trump natürlich auch. Oder holt sich einer der 92er dann doch nochmal einen Titel?
Naja, also Christian, ich meine, es ist eh klar, dass Ding Junhui dieses Jahr Weltmeister wird, ne? Ich hab den Crucible-Fluch live in Action gesehen bei Mark Selby. Und das hat mich gelehrt, dass es ihn wirklich gibt. Und deswegen kann ich nicht auf Kyron Wilson tippen. Also so leid es mir tut und so cool ich das fand mit seinen Aktionen. Na, und ich meine, wie er auch dann den WM-Pokal nochmal spazieren gefahren hat, bevor er ihn wieder abgeben musste, damit er nochmal poliert wird und alles. Also ich könnte mir kaum jemand Besseren vorstellen, um den Fluch jetzt wirklich zu brechen. Aber es ist halt ein Fluch, Christian, da können wir alle nichts machen. Ja?
Ach so.
Die Snooker-Götter machen, was sie wollen. Ja, kann man nicht helfen.
Aber ich will einen Namen hören, Kati.
Ja, Ding Junhui. Ding Junhui.
Also, du weißt, du kennst unsere Hörer. Du weißt, dass das niemand ernst nimmt, ne? Wenn du das sagst.
Ja, das tut mir auch leid, ja. Nee, also ich meine, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Mark Selby sich jetzt hier mal komplett wieder durchsetzen würde. Ich finde es auch so ein Mark Selby, ja, jetzt weiß man gerade nicht, ne, wen man nehmen soll, dann nimmt man den Mark Selby. Obwohl der ja natürlich in der ersten Runde jetzt gegen Ben Wollaston verloren hat.
Also, wir werden es erleben. Und ja, Lukas, wie siehst du das? Ich weiß, du möchtest bestimmt eine gewisse Neutralität wahren, das sei dir auch gegönnt. Kannst du es vielleicht wenigstens im Finale nennen? Oder wohin geht dein Tipp? Holt sich Kyron Wilson die Titelverteidigung?
Also, ich sehe bei ihm auf jeden Fall die höchsten Chancen im Vergleich zu den Vorjahren. Also, dass er der Erste sein könnte, der den Fluch bricht, ist für mich ja wahrscheinlicher als in allen Jahren zuvor. Aber es ist, finde ich, wieder so unglaublich schwierig zu sagen. Also er für mich, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, John Higgins, ja, aber auch ja, Sean Murphy und Judd Trump, das sind für mich die Spieler, die ja da herausstechen, aber ja, für mich wirklich eigentlich unmöglich zu sagen, wer da am Ende die Nase vorne hat.
Thomas, wer ist es am Abend des 4. Mai? Wer reckt die Trophäe in die Höhe?
Ja, recht einfach, denn Lukas hat sich ja auch gerade einmal im Kreis gedreht. Also Snooker hat ein Problem, zu viele gute Spieler. Und machen wir einfach mal Folgendes, ein Dauerfinale diese Saison. Wir sehen Kyron Wilson und Judd Trump im Finale und 30 Spieler versuchen, das zu verhindern.
Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Motto und ich glaube, da würde sich auch keiner beschweren, wenn wir das Finale am Ende tatsächlich hätten. Und ja, da bleibt uns jetzt eigentlich kaum noch was, als uns auf die kommenden 17 Tage zu freuen. Es wird auch die erste Weltmeisterschaft ohne Rolf Kalb sein. Thomas, fühlt sich wahrscheinlich gerade für dich dann auch noch mal ein bisschen merkwürdiger an, ne?
Ja, zum einen, wir sind ja nicht so weit weg. Also Rolf hat auch schon wieder geblockt und schon mal da seine Sicht auf die Dinge gemacht. Er ist ja immer noch im mehr oder weniger im Boot und unterhält uns da immer noch mit seiner Expertise. Und für mich ist es jetzt so, ich freue mich drauf, 17 Tage mit dem neuen Team. Und die Spieler machen es uns, muss man ehrlich sagen, auch einfach leicht.
Na dann, das klingt doch erstmal ganz gut. Kathi, wenn du einen Wunsch frei hast für die Weltmeisterschaft für die nächsten 17 Tage, leg los, was wäre das?
Ja gut, also ich wünschte, man könnte den Draw nochmal lösen, ne? Habe ich jetzt oft genug gesagt. Ansonsten, mein Wunsch für die Weltmeisterschaft hat gar nicht so viel mit dem zu tun, was auf dem Tisch passiert, sondern es geht vielmehr um die Snooker-Gemeinschaft neben dem Tisch. Wir haben jetzt bei uns bei breakoff.com auch den Gastbeitrag von Snookerbacker, wer sich an ihn noch erinnert. Und das hat in mir auch so eine Nostalgie geweckt. Und hat zusammen auch mit dieser Snooker Italia Akkreditierung auch nochmal betont, wie wichtig das doch ist, dass wir ja freiwillige Amateur-Fan-Leute haben, die sich einbringen in den Sport. Und ich glaube, deswegen wäre wirklich mein Wunsch, dass wir am Finalwochenende nicht nur die großartige Aktion Deutschland spielt Snooker machen, sondern auch Deutschland macht Snooker. Ja, dass wir so richtig die Leute in den Blick nehmen, die so viel dafür opfern, anderen mit Snooker eine Freude zu machen, ja. Seien es natürlich die KollegInnen von Snooker Pro, sei es der Kai, der für Q-Tracker unermüdlich Statistiken sammelt, ja, sei es der Pseudo-Rolf bei Twitter, der so ein bisschen auch das Herzstück der 147-SF-Community ist, sei es der Jürgen Kesseler mit der GST oder seien es auch wir von Total Clearance hoffentlich für einige von euch. Ich würde mir wünschen, dass es da einfach auch eine sehr schöne Verbindung gibt mit dem Eurosport-Team, mit dem neuen Team, dass wir auch mal ein Shoutout alle bekommen im Fernsehen, dann im Rahmen von Deutschland spielt Snooker. Also das wünsche ich mir so. Deutschland macht Snooker und Deutschland macht sich damit wieder eine Snooker-Community, die ja doch in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen eingeschlafen ist. Und ja, wir sehen es gerade international, dass Leute zurückkommen, dass sie sich wieder einbringen. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir das alles unterstützen, dieses Engagement. Also das ist mein größter Wunsch.
Das klingt doch erstmal gut und dann bleibt uns tatsächlich auch nicht mehr viel übrig, als euch erstmal zu danken. Lieben Dank, Thomas, lieben Dank, Lukas, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier und mit uns auf die Weltmeisterschaft vorausgeblickt habt und auch vor allem euch viel Spaß an den 17 Tagen zu wünschen, denn Lukas, es werden lange Tage, es werden lange Nächte. In diesem Sinne viel Spaß beim Wachbleiben.
Ja, das könnte wirklich eine sehr intensive Zeit sein. Also ich freue mich schon auf die Herausforderungen, aber weiß auch, dass das extrem anstrengend sein wird.
Und in diesem Sinne, danke für eure Zeit. Danke, Thomas. Viel Spaß die nächsten Wochen.
Wir haben zu danken und ich wünsche eben, da gehe ich bei Kathi dann mit, dass es sich da eine Möglichkeit letztendlich der Verknüpfung geht und ich würde Deutschland mit Snooker noch aufdrehen und lass uns vielleicht fürs nächste Jahr mal Europa und Snooker da connecten und Kathi ist vor Ort und wird da die ersten Schritte unternehmen.
Das war unsere große Vorschau auf die Weltmeisterschaft. Viel Spaß mit 17 Tagen absolut genialer Snooker-Unterhaltung im Crucible. Total Clearance sagt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.